der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Mike Barth, Professor am KIT. Mike, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Mike Barth. Ich bin Professor für vernetzte, sichere Automatisierungssysteme am KIT. Dort seit etwas über 3 Jahren an diesem neu geschaffenen Lehrstuhl. Und mein Team und ich, wir beschäftigen uns mit dem Engineering und dem Betrieb automatisierter Systeme und Automatisierungssystemen. Das ist in allen möglichen Bereichen der Fall, von Robotik über den Energiesektor, die klassische Fabrikautomatisierung, selbstverständlich auch die Prozessindustrie und aber, und das ist ein sehr stark wachsender Sektor, gerade in Verbindung mit Energie, alles rund um die Automation von Gebäuden, nicht nur Wohngebäude, sondern natürlich auch Industriegebäude. Und im Kern unserer Forschung stehen eigentlich so 3 Themen. Das ist einmal das informationsgetriebene Engineering. Das bedeutet, dass wir dort Informationsmodelle nicht nur entwickeln, nicht nur fit machen für den Lifecycle, sondern sie wirklich auch in die Anwendung bringen. Thomas, wir sprechen in den unterschiedlichen Gremien wirklich sehr, sehr oft über das Thema, wie kann ich eine Verwaltungsschale als Beispiel nicht nur andenken, nicht nur modellieren, sondern sie auch wirklich so fit machen in Richtung Versionierung, in Richtung Update, in Richtung Verbreiterung, dass das im Engineering zwischen Unternehmen auch funktioniert. Das machen wir in dieser Gruppe, aber immer mit dem Fokus auf die Automatisierungstechnik. Und das Zweite ist die Forschung rund um Cyber-Physical Robotics. Das Thema Robotik spielt bei uns in gerade der Produktionstechnologie eine sehr große Rolle. Dort beschäftigen wir uns mit den Systemarchitekturen für eine moderne, auch mobile Robotik. Immer stärker natürlich das Thema Embodied AI, was gerade im Bereich dieser großen Aktorsysteme eine wesentliche Rolle spielt. Und die Systemintegration dieser Systeme steht da bei uns on top of the list. Im Kern also beides sehr visuelle Themen, digitale Zwillinge, Robotik, das kann man sehr gut erklären. Die 3. Forschungsgruppe ist dann eher der Bereich, den wir als Hidden Layer bezeichnen, und das ist das Thema IT-OT Security, was manchmal ein bisschen unsexy daherkommt. Aber es ist tatsächlich auch in Verbindung mit einer benachbarten Safety-Gruppe an unserem Institut, das ist der Lehrstuhl meines Kollegen Hohmann, es ist eine sowohl von der Relevanz als auch von den Projekten wachsende Domäne. Und dort geht es natürlich darum, die Systeme nicht nur schnell ans Laufen zu bekommen, sondern sie insbesondere sicher am Laufen zu halten. Zudem bin ich noch Studiendekan und Vorstandsmitglied meiner Fakultät, weswegen mich natürlich die Ausbildung unserer jungen Menschen sehr, sehr interessiert und diese Disziplin nachhaltig umtreibt, weswegen wir auch heute zusammen sprechen dürfen.
Ja, Mike, das passt prima, und ich will gerade die Abkürzung KIT noch als Karlsruher Institut für Technologie übersetzen, für die wenigen, die es in Deutschland nicht kennen könnten.
Ja, die kleine sympathische Uni in Karlsruhe, genau.
Mike, an der Hochschule seid ihr Fachleute für technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs. Wie fasst du die aktuelle Nachwuchssituation im Bereich der Automation zusammen? Was läuft gut und wo siehst du größere Probleme, Herausforderungen?
Also qua Job Description bin ich natürlich von Grund auf positiv. Das ist aber jetzt kein Zweckoptimismus, sondern das ist wirklich ein Tatsachenoptimismus. Die Nachfrage nach unseren hochausgebildeten, innovativen jungen Menschen in der Automation ist steigend. Das mag sich in der aktuellen Situation, die wir in unserer Industrie gerade erleben, ein bisschen wie fast Hohn anhören, das ist es aber nicht. Was wir zugrunde legen müssen, ist, dass sich die Automatisierungstechnik in den letzten Jahren gewandelt hat. Es geht nicht mehr nur darum, dass man eine Steuerung versteht, sie implementieren kann, ein sauberes Engineering dafür macht, die Anlage in Betrieb nimmt und es dann am Laufen hält, sondern Automatisierungstechnik ist deutlich mehr. Und heute geht es insbesondere darum, Leute an den Schnittstellen auszubilden. An den Schnittstellen, in dem Energie und der Prozess zusammenkommen. An den Schnittstellen, wo Menschen und der Prozess zusammenkommen und an den Schnittstellen, wo IT und OT zusammenkommen. Und dort werden Leute mehr denn je gebraucht. Bei allem, was wir an Effizienz, an Qualität, aber heute auch an Nachhaltigkeit aus unseren Prozessen herausholen müssen. Und wenn ihr mir das erlaubt, wir haben nicht nur in der Forschung, sondern gerade auch im Transfer, haben wir uns große Mühe gegeben, in der Vergangenheit fancy Begriffe zu entwickeln, digitale Zwillinge, Industrie 4.0, das war alles toll und auch alles gut. Mittlerweile brauchen wir diese fancy Begriffe nicht, um den Wert eines Informationsmodells darzustellen. Denn jeder, der mit KI, egal im privaten oder im Unternehmensbereich, umgeht, weiß, was Modelle eine Bedeutung haben und welche Relevanz im Hintergrund die da haben. Dahingehend, nicht zuletzt auch verbunden mit der Robotik, die sehr, sehr visibel gerade ist, sehe ich das absolut positiv. Die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass viele unterschätzen, wie interdisziplinär unsere Automatisierungstechnik ist und dass tatsächlich auch gerade eine Schwarzmalerei betrieben wird nach dem Motto, du musst doch überhaupt nicht mehr ein Ingenieursstudium machen oder auch ganz konkret, die Automatisierungstechnik braucht es nicht, weil das macht doch die KI jetzt alles für uns. Und ehrlich gesagt ist das auch etwas, was ich vor allem in meinem Alter plus erlebe, dass Leute, die vielleicht nicht vollumfänglich verstehen, was technologisch dahinter steckt, vielleicht auch nicht vollumfänglich verstehen wollen, welche Möglichkeiten eine derartige Technologie bildet, dass da ein gewisser Rückzugsgedanke oder ein Sicherheitsgedanke vorherrscht und man deshalb diese dunklen Wolken auch gerade über den Nachwuchs zeichnet. Und das ist aus meiner Sicht völlig falsch, genau die falsche Richtung. Das Gegenteil ist der Fall, dass wir, wie ich es gerade vorher sagte, hier einen echten Push erleben. Die Geschwindigkeit, mit der die Automation gerade sich ändert, aber auch wächst gleichermaßen, ist erfreulich, ist toll. Und KI ist hier ein Enabler. Aber die Automatisierungstechnik bleibt das, was im Kern die KI in die reale Welt trifft. Stichwort embodied, was ich vorher sagte. Genau, dahingehend sehr viel Licht, was ich sehe. Und das auch gerne ohne Schwarzmalerei.
Mike, lass uns ein wenig fokussieren auf Ausbildung und Qualifizierung der jungen Menschen. Wenn Studierende zu dir kommen, eine Zeit lang da sind und als junge Ingenieurinnen und Ingenieure Berufsanfänger sind und du noch Kontakt zu ihnen hast, auch im Nachgang, was fällt dir auf, welche Kompetenzen diesen jungen Menschen am häufigsten fehlen, wenn sie in die Automation einsteigen?
Wenn du erlaubst, ich fange mal an, was haben sie denn? Und dann komme ich aber gerne zu dem, was ihnen fehlen. Was unsere aktuellen Absolventinnen und Absolventen mehr denn je haben, ist die IT-OT-Kompetenz. Und zwar in den klassischen Ingenieurstudiengängen. Keine Maschinenbauerin, kein Elektrotechniker, Kybernetiker, Mechatroniker, Medizintechniker, wie sie alle heißen, verlässt das Ingenieurstudium ohne eine solide Grundlagenausbildung in Software-Engineering, in Programmieren, das heißt auch wirklich in dem Entwickeln dieser digitalen Systeme. Das ist sehr erfreulich. Und gleichzeitig durch unsere klassische Ingenieursausbildung, gerade in den Grundlagenfächern, können Sie diese IT mit der OT ganz gut verknüpfen. Und ich glaube, das wird uns auch zurückgespiegelt. Wo es ein wenig fehlt noch, und das müssen wir uns selber in unserer Ausbildung angreifen, ist dieses systemische Denken. Ich finde, wir haben immer noch zu sehr dieses Curriculare an den Universitäten. Du hast morgens linear elektrische Netze. Dann klappst du den Ordner oder das Notebook dazu zu, gehst in den nächsten Vorlesungssaal und dort hörst du Physik und dann Mathe und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und das bedeutet, dass wir das auch nach wie vor getrennt prüfen Und prüfen heißt, das ist eine Kompetenz, die ich mir erwerbe, und das setzt sich in den Köpfen zu sehr fest. Das zusammenzudenken, das versuchen wir im Hauptstudium, im Masterstudium, in den Vertiefungen zu leisten, aber da sind wir noch nicht gut genug. Und das fehlt, wenn ich in die Industrie wechsle. Und das Zweite, was wir oft zurückgespiegelt bekommen, ist der Faktor Mensch. Wir bilden technisch aus, wir bilden Deep Tech aus und wir schreiben uns auf die Fahnen, dass das das Wichtigste ist, verlieren aber den Menschen und seinen Platz in unserem Automatisierungssystem doch manchmal aus den Augen. Der Mensch wird oftmals als Störfaktor, ja, klassische Regelungstechnik, verstanden. Und das muss sich eben ändern, dass man den Menschen mitdenken muss, dass man Konflikte mitdenken muss, dass man Fehler mitdenken muss und dass er Teil dieses Systemloops ist. Als Beispiel, ich habe kürzlich wir haben ja hier auch die Architektur am KIT, mit einem Kollegen dort gesprochen, der sagte, weißt du, das Thema Passivhäuser, das war echt toll. Und das habt ihr Ingenieure auch richtig gut ausgekaspert. Aber leider habt ihr vergessen, dass Fatih halt auf und zu mal das Fenster öffnet. Und dann bricht dieser heile Kosmos sofort zusammen. Und ich denke, dass da Automatisierungstechnik deutlich mehr ist imstande zu leisten, was die Zusammenarbeit mit den Menschen angeht.
Mike, gucken wir etwas schmaler auf den Bereich Industrie 4.0. Inwiefern bereiten die Studiengänge und das, was dort auch als praktische Ausbildung mitgenommen wird, ausreichend auf die Herausforderung von Industrie 4.0? Und wo könnte man mehr tun oder wo ist was nachzuholen?
Wir werden besser. Es ist so ein bisschen einhergehend mit dem Thema der Silo-Ausbildung. Wir integrieren deutlich mehr Praxis in die Lehre. Das heißt nicht, dass wir auf notwendige theoretische Grundlagen verzichten, aber als genauso wichtiger Teil des Studiums müssen wir verstehen, dass die Leute es einfach auch tun sollen. In den Laboren, an den Universitäten, aber auch als Teil von Lehrveranstaltungen. Diese klassische Vorlesung, 400, 500 Leute, das ist nicht mehr die ganze Antwort, die wir hier geben dürfen. Gerade in Zeiten, in denen sich das Lernen mit Assistenzsystemen signifikant verändert. Übrigens auch das Prüfen verändert sich signifikant. Und hier müssen wir besser werden. Hier sehe ich deutlich Nachholbedarf. Was wir auch noch integrieren müssen, ist dieses Thema End-to-End-Verantwortung. End-to-End-Time-to-Market. Wenn ihr uns fragt, wie laufen denn die Projekte an den Universitäten, dann ist es oft, wie ich vorher sagte, ein sehr technologisch getriebener Aspekt. Du musst eine Technologie verwenden, um ein Problem zu lösen. Dass wir sie aber so reif bekommen, dass der Markt etwas davon hat, dass ein echter Mehrwert davon entsteht. Dazu machen wir uns das Ganze aus meiner Sicht oftmals zu einfach und vernachlässigen einfach vieles, was an Randbedingungen, Kosten, Ressourcen etc. alles noch da ist. Übrigens auch an Geschwindigkeit. Und deshalb würde ich mir wünschen, und ich habe ja selber die Möglichkeit dazu, dass wir auch Dinge wie Pragmatismus, wie Mut, unternehmerisches Handeln oder auch dieses einfach mal Machen-Prinzip, dass wir diese Freiheit wieder mehr ins Studium integrieren und es nicht bestrafen, wenn jemand mal rechts und links was Tolles ausprobiert, bis hin zu einem Gründertum, was von uns, von den Universitäten ausgehen muss. Und das bedeutet natürlich auch Risiko. Und dieses Risiko, diese Risiko-Awareness, aber auch die Risikobereitschaft, das sollten wir hier wieder mehr zulassen und daran arbeiten wir.
Mike, lass mich diese Begeisterung von dir mitnehmen. Wo siehst du denn die spannendsten Forschungsfelder in der Automation für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Und im Gegenzug natürlich auch, welche Themen drohen denn dabei unterrepräsentiert zu bleiben?
Ja, ich denke, das Spannendste, weil touchable, visibel, anfassbar, ist tatsächlich das Thema Robotik momentan. Es ist ja kein neues Thema, um Gottes Willen. Aber Robotik im Sinne von mobilen Systemen, die nicht mehr ortsfest irgendwo installiert sind, sondern mobil im Einsatz sind und dadurch auch ihre Einsatzzwecke, das, was sie tun sollen, ständig ändern können, flexibel in einem Einsatz sein und gerne auch mit dem Mensch zusammen. Und da sind wir wieder bei Embodied AI. Das ist etwas im Moment, wo wir wo uns die Forschungswelt geradezu explodiert von Ideen. Und diese Ideen, die wir da haben, die übertragen wir natürlich sofort auf unsere Studierenden. Diese Nachfrage sehen wir übrigens auch in der Auswahl der Vertiefungen, die gerade sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich im gesamten Engineering getroffen werden. Das ist etwas, was wirklich toll ist im Moment. Gleichzeitig, auch das hatte ich schon mal erwähnt, die Möglichkeiten von Assistenzsystemen, wo es nicht nur um die technische Implementierung geht, sondern wo so Themen aufkommen wie Vertrauen. Wie schaffen wir Vertrauen im Sinne von Security-Systemen, die miteinander arbeiten, wo es um Kommunikationsfähigkeit geht? Wie kommunizieren wir mit der Maschine, aber auch die Maschine mit uns? Stichwort Interpretation eines Bewegungspfades, den ein Roboter macht oder den ein Mensch macht, damit sie nicht kollidieren. Und diese Dinge wie Sprache, Dialog, Fehlererkennung, also etwas, was ich früher als Soft Skills bezeichnet hätte, das geht gerade in die Hightech-Forschung bei uns mit ein. Und das ist etwas, wo wir sehr viel Raum für interdisziplinäre Zusammenarbeit haben. Und das wird auch von den Studierenden, aber auch von den Forschern hier sehr wertgeschätzt. Und das Dritte, was ich nennen würde, wäre das Thema Optimierung, Energieprozesse, weniger Emissionen, weniger Rohstoffe. Wir sind bereits sehr, sehr gut dafür, Lösungen zu schaffen. Das liegt in unserer DNA, Dinge besser machen zu wollen, Prozesse besser machen zu wollen. Und ich denke, dass gerade in der Systemoptimierung im Moment sich sehr viel tut. Du hast mich gefragt, was ist im Moment so ein bisschen unterrepräsentiert? Das sind die Themen, die eben nicht so visibel sind, vielleicht auch ein bisschen unsexy sind. Und das ist Safety, das ist Security, das ist Robustheit. Das sind vielleicht auch gewisse Standards. Wie leben wir denn heute Standards? Ist es nach wie vor die DIN-Norm und die VDE-Richtlinie oder muss sich da auch was ändern? Und diese Themen, die werden halt genauso wichtig werden, sein, Stichwort Security by Design. Und auch hier gilt es, die Leute top auszubilden, gilt es, diese Engineering-Prozesse darauf abzustimmen. Aber sowohl in der Lehre als auch in der klassischen IT-OT-basierten Automatisierungsforschung finde ich, dass diese Themen etwas visibler sein müssten. Wenn man so ein bisschen ein Bild vergleicht, ist ein bisschen wie beim Kochen. Wir alle mögen ein tolles Rezept und wir mögen tolle Präsentationen, aber wir alle schätzen es auch wert im Restaurant, wenn da auf Hygiene und Mise en place geachtet wird.
Ja, Mike, die Sichtbarkeit muss weitergehen als nur in die Sonntagsreden. Das Thema Resilienz ist ja da ein Thema, über das ganz viel geredet wird. Und dann werden in Deutschland Pharmabetriebe zugemacht, weil ja die Produkte aus China billiger sind. Das steigert nicht unsere Resilienz. Mike, wie beurteilst du die Nachfrage nach Automatisierungsfachkräften in Deutschland im internationalen Vergleich? Jetzt mal abgesehen von der aktuellen eingefrorenen Arbeitsmarktlage. Und wie könnte das in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden?
Auch hier, genauso wie beim Thema, haben wir überhaupt die richtigen Nachwuchskräfte? Ich sehe, dass ob der Möglichkeiten, ob der Dinge, die wir gerade entwickeln, und zwar ausdrücklich nicht nur an den Universitäten, sondern insbesondere in den Vorfeldentwicklungen der Unternehmen, ich sehe das als äußerst positiv, aber wieder mit dem Disclaimer versehen, nicht mehr in der komplett traditionalistischen Form, den vielleicht die meisten noch im Blick haben, wenn sie an Automatisierungstechnik denken. Das ist ein Mensch vor dem Notebook, der in ölverschmierten Maschinenparks rumläuft und Code ausliest, Code eingibt und den Roboter oder die SPS zum Laufen bringen will. Diese Dinge ändern sich natürlich dramatisch, indem wir neue Möglichkeiten nutzen, Code-Reviews nutzen. Das alles wird nicht mehr im Kern stehen. Aber wie ich vorher sagte, ist, dass Automatisierungstechnik eben deutlich mehr bedeutet. Die fängt bei den Prozessen an, wie wir von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der IT lernen können, wie ein virtuelles, ein softwaregetriebenes Projekt aufgesetzt wird. Stichwort CI/CD. Pipelines, Nutzen von Agentic AI, aber nicht nur. Ich möchte wirklich nicht nur auf der KI-Schiene rumreiten, auch wenn das gerade en vogue ist, aber natürlich verändert es sehr viel, was wir als Engineering kennen. Es heißt einfach, dass wir lernen und uns auch davon nicht abbringen lassen, dass wir Lösungen entwickeln, die tatsächlich gebraucht werden. Und wir Automatisierer können das. Wir, ich hatte vorher das Gebäude erwähnt, wir sind dafür verantwortlich, dass Gebäude weniger Energie brauchen, dass es den Menschen darin gut geht. Ich hatte vorher die Medizintechnik als Studiengang erwähnt. Wir werden immer älter, es braucht medizinischen Fortschritt. Da spielt die Automatisierungstechnik mit Robotik, mit bildgebender Diagnostik, mit Assistenzsystemen, mit Teleoperating, was wir in unseren Anlagen seit Jahrzehnten schon machen. Das alles geht jetzt in den OP-Saal. Und deshalb müsst ihr mir verzeihen, ich weigere mich, in den Kanon des Abgesangs da einzustimmen. Ich sehe da sehr viel Potenzial. Aber nicht nur in Karlsruhe Mitte oder Durlach-Aue. Wir müssen unseren Studierenden auch wieder vermitteln, dass die Welt nicht am Ende der Postleitzahl aufhört, sondern dass das bereits im Studium anfängt, ein internationales Profil zu schärfen, sich andere Länder anzuschauen, dort andere Unternehmen und andere Universitäten kennenzulernen. Das halte ich für nie dagewesen wichtig, wenn wir auch abends die Nachrichten schauen. Und diese Freiheit und Flexibilität des Arbeitsplatzes, die müssen wir uns wieder mehr auf die Fahnen schreiben.
Sehr schöne Überleitung, Mike. Wenn du heute mit Unternehmensvertretern sprichst, deinen Kontakten, welche Erwartungen äußern diese Unternehmensvertreter dir gegenüber, die sie an junge Automatisierungsingenieurinnen und Ingenieure haben? Und wie bemüht ihr euch seitens der Hochschule, diese Erwartungen gut oder noch besser zu bedienen?
Zwei Dinge, das ist die Anschlussfähigkeit und Interdisziplinarität. Ich fange mal mit der Anschlussfähigkeit an. Es geht nicht darum, jede Programmiersprache und jedes noch so kleine Engineering-Tool über mehrere Semester im Studium gehabt zu haben. Es geht heute noch viel mehr darum, sich schnell in einer neuen Umgebung mit sich ändernden Randbedingungen zurechtzufinden. Das meine ich mit Anschluss-Anpassfähigkeit. Das bedeutet leider die Herausforderung, dass man nicht, wie vielleicht in vergangenen Jahren, erstmal als kleine Ingenieurin, als kleiner Ingenieur anfangen kann, 3 Jahre SPS programmiert und dann noch 2 Jahre in Betrieb nimmt. Und dann darf man vielleicht mal daran denken, Lead Engineer oder Projektverantwortung zu übernehmen. Diese Zeit haben wir laut Aussagen der Industrie nicht mehr. Und die Arbeitsplätze lassen das auch einfach nicht mehr zu. Und das müssen wir, Kurt, du sprichst es an, das müssen wir auch ins Studium integrieren. Das heißt, dass wir deutlich mehr Verantwortung, aber auch deutlich mehr Freiraum und auch Ungewissheit und Nichtdefinition ins Studium lassen. Als Beispiel, wenn ihr mir erlaubt, wir haben bei uns eine neue Projektarbeit eingeführt. Das sind dann 3., 4. Semester. Und die Projektarbeiten liefen toll. Die machen alle das an den Instituten. Aber weder die Studierenden noch Teile der Betreuung kamen mit der Unklarheit klar, ja, was machen wir denn jetzt? Also was machen die jetzt? Und wie bewerten wir das? Und was ist denn, wenn die das am Schluss nicht hinbekommen? Das sind ja alle noch so jung. Und genau das ist es, was wir eigentlich mit den Projektarbeiten erreichen wollen, dass die Jungs und Mädels scheitern dürfen, ohne dass sie aus dem Studium fallen oder hier eine schlechte Note bekommen. Darum geht's gar nicht. Die Noten sind da nicht wichtig, sondern Projektengineering unter unvollständigen Voraussetzungen, mit unvollständigen Anforderungen, quasi die Realität im Studium. Und da müssen wir besser werden und da arbeiten wir sehr stark dran. Und das Dritte ist die Interdisziplinarität. Aber Kurt, das ist nichts Neues. Wir predigen das, ihr predigt das seit mehreren Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Wir dürfen nicht mehr in Silos denken. Und das dürfen wir jetzt auch, oder das wird jetzt auch Realität im Studium tatsächlich. Deshalb, was können wir tun? Mehr praxisbasierte Lehrformate halten der Qualität, nicht beirren lassen, den Weg dort zu gehen. Aber der volle Vorlesungssaal mit 400 Leuten und das von morgen um 8 bis abends um 18 Uhr, das kann nicht mehr die ganze Wahrheit sein.
Mike, zur Vorbereitung auf das praktische Leben und auch gut für die Forschung sind ja immer Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie. Welche Rolle spielen die bei euch bei der Nachwuchsausbildung und was könnte verbessert, verstärkt werden, um mehr Talente von der Forschung in die Praxis zu bekommen?
Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle. Und das kann ich nicht ernsthaft genug sagen. Unternehmen müssen mehr auf den Campus. Und das bedeutet nicht nur, um mal nachmittags eine kleine Vorlesung zu halten oder mal eine SPS als Spende zu übergeben. Verzeiht mir diese Flapsigkeit, sondern es geht darum, dass wir Unternehmen und praktische Probleme, praktische Herausforderungen in die Lehre integrieren. Da wiederhole ich mich. Aber wir haben das bereits. Und zwar nicht nur am KIT, sondern in Aachen, in Stuttgart, in München, in Lemgo, gerade in Heilbronn, der große EPI-Campus. Das sind alles neue Hightech-Forschungsstandorte, die mit und um Unternehmen herum geplant werden. Deshalb mein ganz, ganz klarer Appell, dass wir uns das A nicht kaputt reden lassen, dass wir eine wertvolle Ausbildungskapazität in Deutschland haben. Denn wir waren gerade in den Ingenieursbereichen schon immer im sehr guten Austausch mit der Industrie, Stichwort Transfer. Jetzt müssen wir nicht nur Ergebnisse von der Uni oder auch Leute von der Uni nach außen transportieren, sondern wir müssen die Unternehmen auf den Campus bringen und gerade mit den Vorentwicklungen dort gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
Jetzt haben wir gemeinsam viel über Technologie, Methodik, Offenheit, Herangehensweise gesprochen. Wenn wir von der Automatisierung als stark technologiegetriebenen Feld mal rübergehen auf die menschlich-persönliche Seite. Wie steht es denn um Diversität und das weit über die Gender Diversity hinaus, über Herkunft, über methodische Zugänge, andere Lösungsprinzipien im Nachwuchsbereich? Was hilft da? Welche Maßnahmen sind da besonders wirkungsvoll bei den vielfältigen Aufgaben, die auf Automatisierer zukommen?
Ja, ich hatte es vorher kurz mit dem Thema Interdisziplinarität, auch Teamorientierung angesprochen. Das Zusammenarbeiten über Grenzen des eigenen Horizontes hinweg, zum Beispiel im Bereich Assistenzsysteme, Robotik, ich habe vorher die Beispiele genannt, ist zwingend notwendig. Wie steht es da in der Automatisierungstechnik? Nun, du hast gesagt, bitte nicht nur auf Gender fokussieren und das ist völlig richtig, aber da fängt es halt an und wir sind nach wie vor ein üblicherweise männerdominierter Laden, aber auch hier mit neuen Formaten, auch teilweise mutigen Formaten, Biomedical Engineering, ein neuer Studiengang am KIT mit 50% Frauenquote, die gehen durch dasselbe Curriculum durch wie eine klassische Elektrotechnik, natürlich auch mit Abwandlungen. Aber wir merken dort, wie gut es uns tut, wenn wir die Kommilitoninnen dort nach dem Grundstudium bei uns in der Automatisierungstechnik, in den Vorlesungen, in den Projekten sitzen haben, wie durchmischt die Ansichten in diesen Teams werden. Security, Sicherheit, Zweck werden ganz, ganz anders gedacht. Ja, wir haben auf der einen Seite das Technologiegetriebene, wir haben hier ein neues LLM, lass uns schauen, wofür wir es einsetzen können. Und wir haben jetzt auf der anderen Seite ja dieses sehr frühe, ja, aber wofür denn? Und was machen wir denn damit? Und wer profitiert auch davon? Das war das Thema auch Transfer, nicht nur der Technologie als Mittel zum Zweck, sondern auch die Anwendbarkeit. Das lernen wir besser durch diese neuen Studiengänge. Und das ist übrigens toll, weil im Masterstudiengang funktioniert das bereits hervorragend. Dort mischen wir ja quasi, vom Bachelor kommen die Leute aus verschiedenen Teilen der Länder. Ich hatte heute Morgen das Privileg, wieder Zulassungen aussprechen zu dürfen. Da sind Leute aus der ganzen Welt für einen Master dabei. Und diese Interdisziplinarität, interkulturelle Zusammenarbeit, das ist das, was wir im Master hier schaffen und was wir aus meiner Sicht auch noch viel früher im Bachelor integrieren sollten.
Mike, jetzt habe ich eine ganz lange Frage. Kürzlich erschien vom VDE eine Untersuchung Erfolg elektrotechnischer Studiengänge. Und da wurden 54 Hochschulstandorte untersucht und das zentrale Ergebnis war, große Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also HAWs, halten ihre Zahlen relativ stabil, während die kleinen Universitäten und Hochschulen ein Problem haben und 34% Erstsemester verloren haben im Vergleich zu früher. Und dann wurden zwei Hochschulen erwähnt, die Uni Clausthal und München, die gegen den Trend gleich geblieben oder sogar gewachsen sind, weil sie viel in Internationalisierung investiert haben oder regelmäßig in die Schulen gehen. Also sozusagen innovative Ansätze, die aus der Hochschule rausgehen. Wird das helfen oder welche Möglichkeiten siehst du sonst und haben die Hochschulen, um für Studienanfänger attraktiver zu werden?
Vielleicht sollten wir zunächst mal bei der Diskussion anfangen, was steigende oder fallende Studienanfängerzahlen bedeuten. Also wir waren vorher bei Grundausbildung in Mathe, jetzt kriegt ihr zunächst die Ingenieursantwort. Und die Ingenieursantwort ist, wir haben sinkende Geburtenraten über viele Jahre hinweg und wir bauen gleichzeitig sehr viele neue Studiengänge auf. Wie könnten wir also rechnerisch dabei bleiben, dass ein klassischer Studiengang wie Elektrotechnik oder Maschinenbau die gleichen Anfängerzahlen haben, wie sie das vor vielen Jahren gehabt haben? Diese Rechnung erschließt sich mir nicht. Gleichzeitig haben wir aber, und die Trendumkehr, Thomas, hast du angesprochen, haben wir tatsächlich die positive Entwicklung, und zwar seit mehreren Jahren mittlerweile, dass wir steigende Anfängerzahlen haben, und zwar in den ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen. Das ist ein Phänomen, was wir insbesondere bei den großen Einrichtungen, wie du auch sagtest, sehen. Zu den kleineren Einrichtungen komme ich nachher noch. Aber bedeuten steigende Studierendenzahlen tatsächlich, dass das Heil, in das wir uns stürzen sollten? Aus meiner Ansicht nicht ausschließlich, denn es geht nicht nur um Studienanfängerzahlen, sondern es geht vor allem um Qualität derer, die wir durch das Studium bekommen und die wir rausbekommen. Nur davon profitieren wir letztendlich. Und jede Hochschule in Deutschland hat theoretisch und praktisch auch die Möglichkeit, neue Studiengänge mit ganz fancy, tollen Namen zu generieren und hat auch die Möglichkeit, Dinge auf Englisch umzustellen, um ein deutlich größeres Bewerberfeld zu adressieren. Und beide Mechanismen sind No-Brainer und funktionieren. Das heißt, wir können die Studierendenzahlen erhöhen. Aber ist das wirklich das, was wir auf Teufel komm raus wollen? Ich denke nicht. Ich denke, wir müssen es schaffen, dass nicht nur Leute aus der fernen Welt, sondern auch Leute innerhalb Europas, ja, von unseren Nachbarländern, dass es für die selbstverständlich ist, zu uns zu kommen, eine hochklassische Ausbildung zu bekommen, eine sehr gute Ausbildung zu bekommen und dadurch lieber ein solides Plateau an Studierenden und nicht auf Teufel komm raus wachsen, aber die Qualität signifikant erhöhen. Das wäre mein Wunsch. Und jetzt vielleicht noch zu den kleinen Einrichtungen. Wir haben tatsächlich über Jahrzehnte Studiengänge im Umkreis von manchmal 20 Kilometern aufgebaut, wo ich eine klassische Elektrotechnik oder Maschinenbau in die eine Richtung 10 Kilometer, in die andere Richtung 10 Kilometer studieren kann. Das sind sicherlich ganz tolle Ausbildungen, aber vielleicht könnte man sich da auch irgendwann mal überlegen, gewisse Kompetenzen zu bündeln. Ich spreche explizit nicht davon, Einrichtungen zu schließen, aber Einrichtungen zu spezialisieren, sodass sie wirklich in einem größeren Umkreis ein Angebot machen, was dort unique ist. Da spricht ein bisschen der BWLer jetzt.
Ja, und beides waren ja Antworten sozusagen aus Sicht der Hochschule. Wie sieht denn das aus Sicht der jungen Menschen aus, die sich für eine Karriere in der Automation interessieren? Welche Perspektiven und Herausforderungen sollen oder müssen die kennen, bevor sie sich zu so einem Studium entscheiden?
Ich glaube, dass derjenige oder diejenige, die das ein Leben lang das Gleiche machen möchte und gerne auch mit standardisierten Prozessen durchgetaktet nach vorgefertigten Lösungsschemen, dass diese Leute in der Automatisierungstechnik sehr unglücklich sein werden. Und ich würde das nicht empfehlen. Im Umkehrschluss empfehle ich Leuten wie euch, wie unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir tagtäglich treffen dürfen, die wirklich dieses Unique, diese Lösungsalternativen zu entwickeln, neue Konzepte zu entwickeln, Dinge auf Deutsch gesagt auf die Straße zu bringen oder bei uns in die Fabrik zu bringen, die das suchen und auch nicht scheuen. die sind in der Automatisierungstechnik aufgehoben. Denn nennt mir einen zweiten technischen Bereich, der so interdisziplinär ist, was die kerntechnologischen Themen angeht, Perzeption, Aktorik, Sensorik, IT, OT. Ich könnte noch stundenlang die Interdisziplinarität aufzählen und der Mensch, den ich vorher erwähnt hatte, das muss man schon mal suchen. Und das auch mit so einer weltweiten Verbreitung und so unterschiedlichen Domänen, Fabrik, Gebäude, Energie, das ist doch toll.
Da hast du absolut recht, um dich jetzt gleich nochmal zum Schmunzeln zu bringen. Mike, stell dir vor, du bist für 5 Minuten von allen Ressourcenlimitierungen befreit und kannst frei entscheiden. Welche 3 Maßnahmen würdest du sofort umsetzen, um die Nachwuchssituation in der Automation in Deutschland nachhaltig zu stärken?
Ich glaube, das, was im Moment sehr gut funktioniert, sind wirklich visible Dinge. Und da hilft uns auch unser Allgemeinleben. Kurt, Thomas, ich weiß nicht, ob bei euch zu Hause ein Wischroboter rumfährt oder ein Saugroboter oder ein Rasenmäherroboter.
Was heißt hier oder, Mike? Und?
Danke. Danke. Diese Dinge helfen uns mehr als viele Schulaktivitäten, die wir in den vergangenen Jahren gestartet haben, wo ältere Professoren, so wie ich, dann an die Schule gegangen sind und erzählt haben, wie toll Automatisierungstechnik ist. Die jungen Leute sehen gerade in unserer Umgebung überall, was Automatisierungstechnik imstande ist zu leisten. Und der einzige Aha-Moment ist, echt, das ist auch Automatisierungstechnik? Ja, das ist ja toll. Das heißt, dass wir einfach darauf aufmerksam machen müssen, wie uns Automatisierungstechnik umgibt. Und zwar nicht in irgendeiner dunklen Fabrik, wo keiner reinkommt, sondern in unserem tagtäglichen Leben. Und das ist das, was wir in den Schulen mit tollen Projekten, Make-Your-School-Projekten machen, wenn wir wirklich die Praxis dort in die Schulen bringen. Und zwar mit ganz alltäglichen Dingen, Wasserversorgung in der Stadt, Transport in der Stadt und so unsere Community dafür schaffen. Das würde ich sofort weitermachen tatsächlich. Das Zweite ist, und hier kommt jetzt ein bisschen Housekeeping bei uns intern, das hatten wir heute auch schon mehrfach, die Curricula wirklich weiter optimieren, darüber nachdenken, was macht eigentlich meinen Job gerade, aber auch in der Zukunft aus? Also wofür brauchen wir denn einen Professor? Und die Frage stelle ich mir jetzt nicht jeden Tag, aber dann doch öfters. Und das treibt mich tatsächlich um, wie sieht die Lehre, wie sieht die Zusammenarbeit? Es ist nicht nur Lehre, ich nenne es vielmehr Zusammenarbeit. Wie sieht das Leben hier auf einem Unicampus aus? Und da müssen wir vieles noch moderner gestalten. Aber wir sind da wirklich dran, da gibt's ganz, ganz tolle Dinge. Wir sind ja auch Influencer, also auch unabhängig von meinem Podcast-Auftritt heute, sind wir mehr denn je Influencer, um jungen Leuten mit allen Möglichkeiten Perspektiven aufzuzeigen. Und das ist ja toll. Und das Dritte, da wiederhole ich mich, es tut mir leid, das ist das Thema Internationalität oder auch Mobilität. Ein Drittel der KIT-Studierenden, die Zahl kenne ich halt, geht entweder im Bachelor- oder im Masterstudium ins Ausland. Und diese Zahl ist für meinen Geschmack noch viel zu gering. Denn wann hast du mal ein Fenster, wo du mit so vielen Freiheiten tatsächlich etwas anderes erleben kannst, noch bevor du signifikante Entscheidungen für dein Leben treffen musst? Diese 3 Dinge würde ich nachhaltig fördern.
Du hast gerade davon gesprochen, Perspektiven aufzuzeigen. Und auch wenn wir das in einer vorangegangenen Folge mit dir schon besprochen haben, was motiviert dich, in der Automation zu arbeiten und sie aus einer Hochschule heraus weiterzuentwickeln?
Auch da, um es mit meinen Studis zu sagen, Impact und Purpose. Wir als Automatisierungstechniker, wir verändern. Wir sparen Energie ein. Mit einer Veränderung der Heizkurve können wir bei uns zu Hause 20-30% Energie einsparen. Wir wissen, wie das geht. Wir machen das Leben besser, weniger Emissionen, wir schaffen Qualität. Wir treiben also die IT in die OT hinein und der Outcome ist wirklich tagtäglich zu sehen. Das motiviert mich ungemein. Und bei mir hier kommen natürlich noch die ganzen jungen Menschen dazu, die ja unsere Stakeholder sind, aber letztendlich auch so ein bisschen unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen, die wir dann irgendwann nach draußen verschenken. Ja, wir verschenken die sozusagen. Eigentlich müssen wir sie verkaufen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich in der Vorlesung Gebäudeautomation, wenn ich dort über Dinge spreche, die im Gebäude getan werden, dann kommen die jungen Menschen 2-3 Wochen später zu mir und zeigen mir Fotos auf dem Smartphone. Guck mal, was ich hier automatisiert habe. Das ist ja toll. Es geht in die Schlafzimmer unserer Studierenden hinein. Und dieses Privileg genieße ich, dass ich da Teil davon sein darf. Ich darf mit Politik, ich darf mit Gesellschaft, ich darf mit Unternehmen, ich darf mit so tollen Experten wie euch beiden sprechen. Und morgen früh mache ich wieder Systemmodellierungsvorlesung. Und danach sprechen wir über Finanzen und Management im Fakultätsvorstand. Und dann kommt das Nächste und dann kommt wieder das Nächste. Es gibt keinen besseren Job.
Du bist ja dann auch sehr interdisziplinär unterwegs, sozusagen vom Erstsemester bis zu den Kollegen und Kolleginnen in den Gremien. Mike, du klingst so glücklich. Hast du trotzdem 3 Wünsche, die du einer freundlichen Fee anvertrauen würdest, was dich noch glücklicher machen würde?
Der Tauchnitzfee. Sehr, sehr gerne. Wenn ich mir was wünschen würde und daran arbeiten wir ja mit, sind Teil davon, dann ist es wieder ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Risikobereitschaft in allen möglichen Facetten des Engineerings. Ich gebe euch, weil ich fange ja immer bei mir selbst an, gebe ich ein Beispiel. Ich saß vorher, heute wirklich, mit einer Juristin des KIT zusammen. Ich sage nicht, um was es ging aber um eine juristische Beratung, die ich brauchte im Bereich der Lehre. Und diese ganz, ganz tolle Frau hat mir gesagt, ach Herr Barth, hätten Sie doch nicht gefragt, uns einfach gemacht. Und mir sind so ein bisschen die Augen rausgefallen, denn jetzt hat mir eine Juristin quasi gesagt, wie risikobewusst Ingenieure sind und dass wir doch einfach mal wieder ein bisschen mehr machen sollten. Und das nehme ich jetzt zum Anlass, das auch hier zu sagen, das dürfen wir gerne auch an unsere Studierenden weitergeben. Es geht nicht um Naivität, es geht auch nicht darum, dass wir Systeme nicht vor Risiko bewahren, dass wir uns aber vielleicht wieder etwas mehr trauen, Dinge einfach mal zu machen. Das ist so ein Credo, nach dem lebe ich tatsächlich auch hier. Und gleichzeitig dazu, dass wir uns bei allem Social Media, bei aller Information, die uns tagtäglich umgibt, auf keinen Fall den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Wir Deutschen sind Weltmeister darin, uns einreden zu lassen, wie schlecht alles läuft. Und das machen wir, oder das braucht man gar nicht extern machen, das machen wir schon sehr selber. Wenn man mal mit Leuten aus dem Ausland spricht, schütteln die den Kopf und fragen, warum redet ihr euch eigentlich selber so schlecht? Viele Dinge bei euch funktionieren doch toll. Und ja, es funktioniert nicht alles gut, aber jetzt spreche ich für den Bereich der Ausbildung. Wir haben ein richtig gutes Ausbildungssystem und auch ein richtig diverses. Und es wird immer besser werden. Und das Dritte ist dieses Thema, auch nach dem KIT-Master hört ja das Lernen nicht auf. Wir lernen jeden Tag Neues und dieses Thema lebenslanges Lernen, das wird einen massiven Impact auf das künftige Berufsleben haben. Das hatte es schon immer, aber ich denke, es wird sich dramatisieren. Ein Beispiel: letzte Woche war eine Bachelor-Präsentation hier und der Student hat mit Large Language Models gearbeitet und hat gemeint, Herr Barth, die Tatsache, auf der ich gearbeitet habe, hat sich innerhalb meiner 6-monatigen Bearbeitungszeit 3-mal geändert. Das heißt, dass er 3-mal quasi wieder von vorne angefangen hat, weil auf einmal die Systeme das konnten, was sie vorher nicht konnten. Und er war jetzt gar nicht sauer oder traurig, sondern hat gemeint, da müssen wir ganz schön am Ball bleiben. Das ist wirklich O-Ton. Und das bedeutet, wenn ein 17-Jähriger das erfasst hat und für sein Leben geplant hat, dann müssen wir das auch, die wir schon im Berufsleben stehen. Ja, das sind die Dinge, die ich mir wünschen würde.
Das haben wir nicht abgesprochen, aber ich nutze die Gelegenheit, Eigenwerbung. Wir hatten einen Podcast im 20. Januar mit Bill Hochtorp aus den USA, der das Thema lebenslanges Lernen ganz, ganz wunderbar motiviert hat. Also wer von den Hörerinnen und Hörern auf den Punkt, den dritten von dir, Mike, anspringt, der soll sich den Podcast nochmal anhören. Mike, wir haben viele Fragen besprochen, aber manchmal vergessen wir eine Frage zu stellen, auf die unsere Gesprächspartner warten. Hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen würdest?
Tatsächlich einen einzigen. An meine Kolleginnen und Kollegen in der Industrie, die ja fleißig euren Podcast hören. Und zwar bemerke ich in den letzten Monaten eine zunehmende Fokussierung auf den eigenen Kosmos im Unternehmen. Und wir alle wissen, warum das so ist. Und das ist auch gut so. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass ich irgendwelche Zettel auf den Tisch bekomme oder E-Mails geschickt bekomme, wie wir brauchen dringend 5 Bachelor-Thesen, hier ist die Ausschreibung, schreiben Sie die mal auf, von Leuten, die ich weder persönlich kenne, noch mit denen wir nie Kontakt hatten. Und das Thema, auf das ich hinweisen will, ist, dass dieser Kontakt zu der nächsten Generation, zu Universitäten, etwas ist, was Vertrauen braucht, was Zusammenarbeit braucht und was nicht einfach wie so eine kleine Dienstleistungseinheit abgehandelt wird, sondern wenn wir zusammenarbeiten, dann machen wir das sehr gerne und signifikant, aber Transfer ist immer eine bidirektionale Sache und auch bei viel Hektik in der Industrie sollte man das nicht vergessen. Das war jetzt meine kleine Wunschfee an die Industrie. Lasst uns gerne sehr eng zusammenarbeiten, das weiter tun.
Mike, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Vertrauen Sie jungen Menschen, insbesondere unseren jungen Menschen, die aus den Hochschulen, aus den Universitäten heraus, aus den Ausbildungsbetrieben hinaus in den Job einsteigen. Die Jungs und Mädels sind sehr gut ausgebildet und können auch was vertragen. Das heißt, geben Sie ihnen Verantwortung, geben Sie ihnen die große weite Welt. Sie werden es wirklich dankend zurückzahlen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Generation, die da kommt. Das Zweite ist, dass wir im Gleichklang aufhören sollten, den Leuten zu erzählen, wie schlimm die Zukunft sein wird, weil Hashtag KI macht ja das alles in Zukunft. Das ist nicht so, das wissen wir alle. Aber wir können es eben nutzen und wir müssen einfach weiter das machen, was wir immer gemacht haben, tolle Lösungen entwickeln für Probleme, die es wirklich gibt. Und daran arbeiten wir. Und das Dritte wird jetzt eher so an die nächste Generation gehen, für die ich gerade Werbung gemacht habe, dass man hier wieder mehr bereit ist, die eigene Komfortzone, die wir uns ja, mit viel Mühe auch aufgebaut haben, die in Deutschland aber auch existiert, dass man diese Komfortzone wieder ein kleines bisschen mehr erweitert und auch mal ungewisse, vielleicht unkonventionelle Dinge im Studium macht, testet und ausprobiert und mit diesen Erfahrungen dann in ein tolles Berufsleben einsteigt. Ich sage den jungen Leuten immer, egal wie alt ihr seid, ihr habt mehr als 40 Jahre Betriebszugehörigkeit oder Arbeitswelt noch vor euch, nutzt die Zeit, die ihr hier seid.
Vielen Dank, Mike. Schön, dass du bei uns warst heute.
Danke euch beiden.
Danke auch. Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.